Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Heute weht ein Hauch von Baklava und Tee durch die Fotobuchecke. Es geht in die arabische Welt, es geht auf die arabische Straße nach Berlin-Neukölln. Herzlich willkommen, Klaus Heimach.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können.
Klaus, was hat es mit der arabischen Sprache auf sich? Warum, oder mit der arabischen Straße, warum stehst du für die arabische Straße?
Es ist ja häufig so, dass die guten Themen tatsächlich direkt vor der Haustür liegen. Und bei uns ist es so, dass die Verlängerung der Straße, an der wir hier wohnen, rüber nach Neukölln, dann hinter dem Hermannplatz die Sonnenallee ist. Das ist so ein kleiner Mikrokosmos, das also wenn ich da über den Kiez spaziere, die Läden, die Inschriften, die Menschen, die da leben, sind alle arabisch geprägt. Es ist tatsächlich so ein kleiner arabischer Kiez, der auch immer wieder mal in den Schlagzeilen natürlich auftaucht, bundesweit. Gewalt und Kriminalität sind da durchaus anzutreffen, wie überall, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen. Es ist aber halt auch fotografisch ganz spannend, weil es eben ein abgegrenzter, übersichtlicher Raum ist, den man da fotografieren kann. Ich bin ja auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Hat mich auch tatsächlich anfangs ein bisschen Überwindung gekostet, da in die Shisha-Bars reinzuspazieren und die Leute anzuquatschen, irgendwie mal für ein Foto. Ich hatte das ursprünglich als Reportage tatsächlich geplant, weil es dort am Freitag oder Samstagabend im Grunde zugeht wie auf so einem arabischen Markt. Ne? Du hast die Händler, die da am Boden ihre Folien ausbreiten, Frauen, die frische Gewürze verkaufen, im Ramadan Süßigkeiten. Das hat sowas von einem orientalischen Altstadtmarkt. Und
Man muss dazu vielleicht mal sagen, also wir befinden uns immer noch mitten in Berlin läuft eine Straße, die Sonnenallee, eine ziemlich geschichtsträchtige Straße, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, und die ist mittlerweile, ich glaube, ich würde es so schätzen, seit 20, 25 Jahren stark arabisch geprägt, oder? Also ich glaube, es war ja nicht die ganze Zeit so.
Nee, genau, das waren, ich glaube auch so vor 3 Jahrzehnten waren das ursprünglich vor allem Palästinenser, Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon, die nach Berlin kamen in einer ganz beträchtlichen Zahl und den Leerstand dort nach der Wende in Neukölln einfach nutzten, um da ihre kleinen Läden aufzumachen. Damals sah es halt noch völlig anders aus. Das hat mir auch irgendwie ein Bäcker erzählt, zum Beispiel, den ich da fotografiert habe. Der sagte, er hat halt irgendwie, als er da seinen Laden aufgemacht hat, Schrippen und Hörnchen gebacken für die Berliner. Da wusste noch keiner irgendwas mit dem Begriff Baklava anzufangen oder mit irgendwelchen orientalischen Süßigkeiten. Das hat sich dann erst so in den letzten Jahren geändert.
Jetzt bist du ja eigentlich von Hause aus Journalist, hast Politik und Journalismus studiert und hast dir dann überlegt, du möchtest diese Straße, du hast es gerade gesagt, bei dir um die Ecke, bei dir vor der Haustür, einmal als Reportage fotografisch aufarbeiten und hast dann einen kleinen Bildband herausgebracht. Das ist der Grund, warum du auch hier bist. Du hast mir den freundlicherweise zugeschickt, darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank nochmal dafür. Und wie ist denn dein Weg in die Fotografie gekommen und dann zur Sonnenallee?
Das sind im Grunde zwei Fragen. Ich kann ja mal nochmal bei der Sonnenallee so ein bisschen zu bleiben, da nochmal ein bisschen ausholen. Da müssen wir im Grunde in das Jahr 2005 zurück. Damals mit Anfang 30, ein paar Jahre, war ich da schon fest angestellt als Redakteur bei einer Nachrichtenagentur, habe da irgendwie vor dem Bildschirm gesessen, Nachrichten bearbeitet, übersetzt und rausgeschickt, mit meiner Freundin auch zusammen, die saß da ein paar Tische weiter, und wir sagten uns, wir wollen nochmal raus, wir wollen nochmal was anderes machen, nochmal irgendwie was Neues erleben, auch beruflich, und haben dann einfach mal geschaut, ja, wo kennen wir beide uns noch nicht gut aus, was gibt's vielleicht auch an Sprachen, die man noch lernen kann, wo kann man mal hingehen? Und dann sind wir relativ schnell beim Arabischen gelandet und dann auch wiederum schnell tatsächlich im Jemen. 2005, vor diesen ganzen Bürgerkriegen, vor dem arabischen Frühling, war das noch ein relativ stabiler Staat, der auch bei Orientalisten, Arabisten für seine günstigen und ganz guten Sprachschulen bekannt war. Und wir haben gesagt, ach komm, dann kratzen wir irgendwie $100 im Monat zusammen, mieten uns da ein Haus in der Altstadt von Sana'a und lernen Arabisch. Und das war im Grunde so ein bisschen dieser Start ins freie Arbeiten, damals immer noch hauptsächlich als schreibende Journalisten. Wir haben dann auch angefangen, ein bisschen Radio zu machen, haben da im Jemen sind da rumgereist, haben es war so eine Mischung aus Sabbatical, Urlaub, Sprachreise und eben auch journalistischer Arbeit. Ne? Wir haben dann da Stammeskrieger interviewt, wir haben Frauenrechtlerinnen getroffen, wir haben die Parallelen Südjemen, DDR. Im Grunde auch da liegen natürlich die Themen auf der Straße. Du hast eine riesige kulturelle Fallhöhe auch. Also es ist im Grunde relativ einfach, da gute Geschichten aufzutun und ja, dann übrigens natürlich auch die Kamera mal drauf zu halten. Ne? Wobei, wenn ich jetzt heute die Bilder sehe von vor 15, 16, 17 Jahren, dann stehen mir natürlich auch die Haare zu Berge, weil positiv formuliert, ich habe in der Zwischenzeit viel dazugelernt und ärgere mich aber auch ein bisschen, dass ich damals nicht besser fotografiert habe. Jedenfalls war das tatsächlich auch fotojournalistisch so ein erster kleiner Einstieg ins Fotografieren und erklärt aber kulturell und grundsätzlich auch mein Interesse, was ich meine, das waren 15 Monate, die wir da verbracht haben und klar, das ist jetzt lange her, aber trotzdem prägt es dich natürlich und ich werde der jemenitischen und auch der arabischen Welt sicherlich immer so ein Stück weit verbunden bleiben und bin deswegen halt nach wie vor ganz froh, dass hier Luftlinie 1000 Meter das Brot, das wir aus dem Jemen kennen, Hummus, Falafel, frische Oliven, dass es das halt da alles tatsächlich dann auch gibt. Das ist natürlich auch ein toller Fundus, aus dem man da schöpfen kann.
War das dein erster Berührungspunkt mit dem arabischen Raum? Oder also wirklich am Schreibtisch überlegt, das machen wir jetzt mal, oder hattest du vorher schon ein paar Berührungspunkte?
Nee, wir sind tatsächlich da ins kalte Wasser rein. Also wir haben, das war auch so ein Anliegen, halt zu schauen, was gibt es für einen Bereich, für ein Land, für eine Region, in der wir uns beide nicht auskennen, weil es wäre jetzt doof gewesen, nach Südamerika zu gehen. Da meine Freundin sprach irgendwie Spanisch. Ich war eher so in Frankreich zu Hause. Das heißt, dann haben wir halt geguckt, was kann man jetzt noch? Wir hatten auch kurz überlegt, nach Polen zu gehen, damals EU-Osterweiterung, war dann aber auch schon ein bisschen spät. Das heißt, wir sind dann tatsächlich über die Landkarte und ein bisschen Literatur. Wir haben dann irgendwie noch zwei, drei ganz, ganz spannende Bücher über den Jemen gelesen und waren uns relativ schnell einig, das könnte ganz spannend werden. Und ich meine, was hast du zu verlieren? Schlimmstenfalls merkst du halt dann irgendwie nach ein paar Wochen, ach, so richtig funktioniert das hier doch nicht. Ziehst du halt weiter, ne?
Nimm uns mal mit so ein bisschen in den Journalismus. Wir kommen nachher wieder zurück nach Berlin-Neukölln, aber ich würde da jetzt gerne einmal im Jemen bleiben. Wie geht man da journalistisch vor, wenn man erstens die Sprache, naja, am Anfang wahrscheinlich ja noch gar nicht spricht, aber dann auch irgendwelche Themen aufarbeiten möchte für Magazine, wenn man sich anguckt, für wen du schon alles gearbeitet hast, da sind da große Magazine bei. Wie geht man damit um? Wie macht man das? Wie spricht man die Leute da an?
Ja, wir haben uns das damals auch relativ frisch erarbeitet tatsächlich. Wir kamen ja beide aus einer Festanstellung, hatten das Ziel, freiberuflich zu arbeiten, uns also selbstständig zu machen und unabhängig zu sein von Dienstplänen, Urlaubsplänen und irgendwelchen Konferenzen, in denen man seine Zeit absitzt, und mussten tatsächlich auch selber mal gucken. Ich kann das im Nachhinein sehr empfehlen, sich dann tatsächlich auch ein Land zu suchen oder eine Region, in der man sich jetzt nicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland gegenseitig auf den Füßen steht, sondern mal irgendwo hinzugehen, wo nicht so viel berichtet wird. Und hat natürlich den Nachteil, dass du einer Zeitung oder einem Magazin jetzt nicht permanent irgendwelche Geschichten aus dem Jemen anbieten kannst, weil die dann auch sagen, na, wir hatten doch gerade was aus dem Jemen, das reicht jetzt mal für die nächsten 3 Jahre. Aber wir waren dann am Ende ganz gut darin, auch Themen tatsächlich mehrfach anzubieten, fürs Radio aufzuarbeiten, für eine Tageszeitung, für ein Magazin. Und vor Ort als Deutsche hatten wir ja auch ein Stück weit schon so einen privilegierten Zugang. Wir waren halt die... Ja, du fällst natürlich auf, ne, in so einem Land, in dem es auch kaum Touristen gibt, wenig Ausländer, ein paar Expats, die da arbeiteten damals für Entwicklungszusammenarbeit an der Botschaft, Kulturinstitute, aber da kennt man sich dann relativ schnell und stößt auch relativ schnell auf ganz spannende Geschichten. Also die deutsche Entwicklungshilfe hat damals in den Bergen dann irgendwelche Wanderkarten aufgelegt und versucht, Stammessöhne zu Touristenführern umzuschulen. Da gab es Archäologen aus Deutschland, und das, also es war im Grunde relativ einfach, da Fuß zu fassen journalistisch, und ich kann das, wie gesagt, im Nachhinein nur, also ich würde sie sofort wieder machen. Jetzt ist natürlich der Jemen mittlerweile ein Land, in das man nicht mehr so gerne fährt. Wir sind da immer noch mitten im Bürgerkrieg. Und all die Schlagzeilen, die wir damals produziert hatten, Staat vor dem Zusammenbruch, Jemen am Abgrund und so weiter, große Wirtschaftskrise, das hat sich natürlich jetzt nochmal potenziert, und es ist natürlich auch wirklich traurig für das Land.
Und wie hast du das mit der Sprache gemacht? Wie lernt man Arabisch? Also ich meine, das hat ja wenig mit den Sprachen, die man bei uns in der Schule lernt, gemeinsam. Wie habt ihr euch da mit dem Buch hingelegt oder mit den Nachbarn gesprochen?
Na, wir haben einen der vielen Mohammeds, die wir da kennengelernt haben, war unser Sprachlehrer, unser Privatlehrer, der dann zu uns nach Hause kam und uns da das jemenitische Arabisch beizubringen versucht hat. Es gibt ja diesen Karlauer, die ersten 10 Jahre sind die schwierigsten beim Arabischlernen, und da ist natürlich auch was dran. Es ist schon eine sehr, also für uns sehr, sehr komplexe und schwierige Sprache, die jetzt wenig zu tun hat mit dem, was man sonst so in der Schule lernt. Wir haben den Fehler gemacht, wir sind dann danach erst, also nach diesem Auslandsjahr, ans Landessprachinstitut nach Bochum. Die haben hervorragende Arabischkurse, da wird das auch sehr systematisch vermittelt, und uns fiel dann plötzlich wie Schuppen von den Augen, was eigentlich für ein logisches und klares System hinter dieser Sprache steckt. Also das hätte uns, glaube ich, einiges erleichtert, wenn wir uns ein bisschen besser vorbereitet hätten, was die Sprache angeht. Aber auch im Jemen und ja, auch überall gibt es ja auch Leute, die einem da helfen und die auch mal übersetzen oder dolmetschen können. Und das heißt, für die journalistische Arbeit sind wir da eigentlich ganz gut durchgekommen.
Kommen wir mal wieder zurück nach Berlin. So wie du aus dem Jemen ja dann irgendwann wieder zurückgekommen bist, bist du dann nach Berlin gewesen. Hat dir das Arabisch dann weiter geholfen für deinen weiteren beruflichen Werdegang?
Ich habe tatsächlich dann ein paar Jahre weiter frei freiberuflich als Printjournalist und Radiojournalist auch gearbeitet und hatte da schon auch eine Affinität für Themen, die mit Zuwanderung, Integration zu tun hatten und immer mal wieder auch mit arabischstämmigen Menschen. Bin dann aber tatsächlich, also um jetzt dann auch den Bogen zur Fotografie zu schlagen, dahin gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mit dem Schreiben reizt mich gar nicht mehr so. Ich bin, glaube ich, ohnehin jemand, der immer mal wieder auch also beruflich was Neues angefangen hat und habe dann angefangen zu fotografieren. Also jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern ich habe der Plan war im Grunde, mir so ein zweites Standbein aufzubauen. Damals witzigerweise über die Hochzeitsfotografie. Also ich habe mal geschaut, konkret bei der auf der Hochzeit meiner Schwester habe ich eben die Hochzeitsfotografin da so ein bisschen beobachtet und gesehen, wie die arbeitet und dachte mir dann, naja, das ist irgendwie gut bezahlt. Es sieht sehr nach dem aus, was mich auch in der Fotografie interessiert, Reportage und Porträt und ne, so ein bisschen Event auch, Party und so weiter. Und habe mich dann da sukzessive reingefuchst, habe einfach mal eine Website aufgebaut und ein paar Bilder online gestellt und bin tatsächlich über die Hochzeitsfotografie dann in die angewandte Fotografie reingerutscht, habe immer mehr Privatkunden auch bedient, die Nachfrage nahm zu und dann kamen die ersten Firmenkunden und wie das dann so geht, plötzlich überlegst du dir, bin ich jetzt eigentlich noch Journalist oder bin ich Fotograf oder mache ich beides? Und würde sagen, seit, 8, 10 Jahren bin ich eigentlich ausschließlich am Fotografieren.
Das finde ich spannend, dass du den Weg von dem Journalismus, von der schreibenden Reportage wegbewegt hast, zur hochzeitsfotografischen Reportage, aber dann wieder den Weg zurückgefunden hast über die Fotografie zur Reportage, weil wenn man auf deiner Website guckt, dann findet man ja mehrere fotografische Serien, die eher im Reportagestil sind und das sind jetzt gar nicht nur Hochzeitsreportagen. Also das heißt, dann hast du dich schon wieder auch wieder ein bisschen mehr dem Journalismus zugewandt, dem Bildjournalismus.
Ja, genau. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Überschneidungen und klar, die Hochzeits- und Familienfotografie wird natürlich in vielen Bereichen auch so ein bisschen belächelt. Ne? Umgekehrt können auch andere mit Werbung oder Magazinjournalismus nichts anfangen. Ich sehe so ein bisschen die Schnittmengen. Ne? Also was ich fotografiere, sind im Grunde Menschen und Geschichten. Und das lässt sich dann ja runterbrechen auf Porträts, also mehr oder weniger inszenierte und gestellte Porträts und Reportage. Und im Grunde gehe ich jeden Auftrag und auch viele meiner freien Projekte genauso an, dass ich halt schaue, was sind das für Menschen, wie kann ich denen begegnen, wie kann ich die abbilden, wie kann ich deren Geschichte erzählen und was passiert so drumherum. Und insofern passt das in meinen Augen schon ganz gut zusammen. Ich hab's jetzt in meiner Außendarstellung getrennt, weil die Braut jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie eine freie Arbeit von der Sonnenallee sehen will, wenn sie mich bucht und umgekehrt die Redakteurin im Magazin jetzt auch nicht unbedingt die Hochzeitsfotos. Man könnte das aber auch ganz gut, finde ich, unter einem Dach anbieten und erklären, weil wie gesagt, die Schnittmenge ist dann doch, finde ich, relativ groß und damit fällt ja auch dann wiederum vieles raus. Ne? Also ich mache jetzt keine Architektur, ich mache keine Fotografie, kein Essen. Das privat mal probiert, das sieht irgendwie fürchterlich aus. bin jetzt auch, also für mich muss vor der Linse was passieren, da braucht es irgendwie Bewegung, da braucht es Menschen. Ich glaube auch Landschaften sind, wenn ich die Fotografie auch eher langweilig so.
Ich bin da ganz bei dir, ich sehe das auch so, dass die Hochzeitsreportage und die ja, wie, ich weiß nicht, wie journalistische Reportage sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Es sind ja auch die gleichen Stilelemente, die man nimmt. Man möchte eine Geschichte erzählen. Die Geschichte bei der Hochzeitsreportage ist natürlich nur ein anderes Publikum. Also du erreichst ein anderes Publikum, du erreichst die Gäste und Freunde des Brautpaares und bei einer anderen bei einer Arbeit für ein Magazin erreichst du halt eine Leserschaft, die du gar nicht so genau kennst, und möglicherweise ist sie größer als dann bei der Hochzeit. Aber das fotografische Vorgehen, glaube ich, es gibt ganz, ganz viele Überschneidungen. Ich habe, und da möchte ich nochmal einen kleinen Shoutout an Kai Beermann und Thomas B. Jones. Ich habe bei denen im vergangenen Jahr den Reportage-Workshop besucht und gar nicht mit dem Ziel, dass ich jetzt mich auf den Weg in den Jemen mache und dort Reportagen suche, sondern einfach nur für meine Alltagsfotografie, dass ich da irgendwie versuche, die Fotos aufs, ja, wenn man möchte, aufs nächste Level zu heben. Und die Elemente, die da vorgestellt werden, die man dann da lernt, also der Kurs gibt es auch weiterhin, also jeder, der sich interessiert, kann da gerne mal gucken, die sind gleich. Also sollte eben gar nicht abwertend sein, ich fand es nur interessant, weil häufig kommt man ja eher über die Hochzeitsfotografie dann in die Reportage, bei dir ist der Weg, also in die Magazinreportage, bei dir ist der Weg ein etwas anderer.
Ja, genau. Also er ist so ein bisschen verschlängelt, ne? Es gibt nicht so diesen geradlinigen Weg. Mich hat vielleicht dieser Einstieg über die Privatkundenfotografie auch ein bisschen befreit. Ich sehe das auch bei jungen Kolleginnen und Kollegen jetzt, die versuchen, Fuß zu fassen im Magazinjournalismus. Ist natürlich auch ein super schwieriges und enges Feld, und da reinzukommen. Ich fand es ja schon schwierig als freier Printjournalist, und dann zu sagen, ich fange jetzt an zu fotografieren, ist ja so ein bisschen, also wirtschaftlich gesehen, vom Regen in die Traufe, ne? Du hast natürlich in beiden Bereichen super viel Konkurrenz, gerade in so einer Stadt wie Berlin, total viele junge Leute, die Honorare gehen runter, also im Grunde ist es ja beides eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und was mir vielleicht ein bisschen geholfen hat, dass ich vorher, also jetzt was das Fotografieren angeht, eben relativ gut aufgestellt war, schon in so einem Privat- und Firmenkundenkontext. Also im Grunde da meine Lebenshaltungskosten und das, was ich so brauche, eigentlich schon habe. Und dann darüber hinaus dann halt Geschichten machen kann, mal für ein Magazin, für eine Zeitung oder halt jetzt auch diese freien Projekte, die ich dann jetzt wie konkret so ein Fotobuch Sonnenallee komplett ja aus eigener Tasche erstmal finanziert habe und dann sagen kann, okay, das ist jetzt für mich zum einen natürlich eine Investition, die sich auch wieder irgendwann mal refinanzieren soll, also klar möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt auf hohen Kosten sitzen bleiben, aber wenn, dann wäre es jetzt auch kein Drama, dann ist es halt an der Stelle auch Teil eines Hobbys, ne? So, also kaufe ich mir jetzt ein Rennrad für 3.000 Euro oder stecke ich jetzt mal 3.000 Euro in so ein Buch, das muss man dann halt, das kann dann ja jeder selber entscheiden. Das eine ist natürlich, also bringt beides was, ist glaube ich beides gut angelegtes Geld.
Ja. Kommen wir mal zu dem Buch. Also du hast ein Buch herausgebracht, das heißt, naja, da fängt es schon an. Ich kann den Titel nicht lesen, aber du schreibst im Vorwort, es würde Arabische Straße heißen. Du hast es auf Arabisch geschrieben. Ich habe versucht, es mal bei Google Translator einzugeben, aber ich möchte mir das jetzt hier sparen, das auf Arabisch auszusprechen.
Aber hat funktioniert, die Übersetzung, oder?
Ja, es stand ja, das war richtig. Also
sehr gut.
Dank der modernen Technik habe ich es rausgekriegt. Das Buch ist, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, knapp 20 Zentimeter mal 15 Zentimeter etwa groß.
Ja, ganz gut geschätzt, genau, 19 auf 14.
Aha. Und da drin sind 50 Fotografien, die du auf der Sonnenallee, auf der Arabischen Straße mitten in Berlin gemacht hast. Das sind Aufnahmen von mit Drohnen, die du aufgenommen hast. Das sind Detailaufnahmen. Es sind aber auch vor allen Dingen Porträtaufnahmen, wo du die Menschen in ihren Geschäften, in den Cafés, vor den Läden, hauptsächlich auf der Straße, aufgenommen hast. Mir fällt auf, die Fotos sind alle im Sommer aufgenommen, glaube ich. Also zumindest scheint immer die Sonne. Das ist den Leuten scheint das Gesicht ins die Sonne ins Gesicht. Es ist hell, es ist freundlich, es fallen Schatten. Dadurch vermittelt es auch noch mal mehr den Aspekt, dass es sich irgendwo in einer anderen Welt befindet, eher im südlichen Raum, im arabischen Raum ist und gar nicht so sehr in einer verregneten deutschen Großstadt. Ich nehme an, das war Absicht.
Ja, ich wollte den Titel, den Namen der Straße sozusagen dann auch wörtlich nehmen und bin in der Tat nur bei Sonne raus und habe auch ausschließlich mit natürlichem Licht gearbeitet. Das war dann auch eine der Herausforderungen. Irgendwann hätte ich dir ziemlich genau sagen können, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, vor welchem Laden gerade die Sonne irgendwie steht. Nee, das war mir ein Anliegen, genau, die Leute auch gut ins Licht zu stellen und auch so eine gewisse Freundlichkeit zu vermitteln. Also die Sonnenallee kann schon auch sehr dreckig, kaputt und deprimierend sein an einem Tag wie heute zum Beispiel. Aber ich sehe es halt tatsächlich eher als Hommage an diesen arabischen Teil der Straße, und da gehört für mich auch ein freundliches Licht dazu.
Wie bist du denn da praktisch vorgegangen? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich mich sehe. Jetzt spreche ich natürlich auch kein Arabisch, aber wenn man sich die Gestalten anguckt, das sind alles wahrscheinlich ganz ganz nette Menschen, aber da ist einer bei, der hat Oberarme wie ich Oberschenkel und guckt auch, ja, er guckt eigentlich ganz freundlich, aber ich könnte mir vorstellen, er könnte auch grimmig gucken und könnte bei irgendeiner großen Diskothek als Türsteher arbeiten. Wie spricht man so einen an und fragt, ob man ein Foto haben kann?
Ja, Salam alaikum, kaif al-hal, ya akhi, ist natürlich schon so ein Türöffner, ne? Also wenn du so ein paar Brocken Arabisch und ehrlich gesagt viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr, so ein bisschen Smalltalk noch kannst, dann und den Leuten erklären kannst, warum du genau jetzt irgendwie diese Fotos machen willst, ne? Stichwort Jemen und so weiter. Das hilft natürlich ungemein, aber ich will gar nicht verhehlen, dass das für mich auch durchaus damit verbunden war, meine Komfortzone, die berühmte, zu verlassen und über meinen Schatten zu springen und jetzt auch gerade mal in so eine Shisha-Bar reinzuspazieren. Das mache ich sonst auch nicht alle Tage, ne? Und das heißt, ich kannte da auch niemanden, hatte da überhaupt keine Kontakte und bin dann einfach mal reinspaziert und habe die Leute angesprochen. Es half dann ungemein, als ich die ersten Bilder auch hatte und dann eben sagen konnte, hier, Kollege von nebenan, ach ja, der Cousin, ne, der ist auch dabei, okay, komm, dann machen wir das schnell. Aber schnell, ja genau, ich hatte auch eben dann nie viel Zeit, bin bin auch das will ich gar nicht verhehlen, für jedes Porträt würde ich mal schätzen, bin ich dann bestimmt 5 oder 6 Mal weggeschickt worden, ne? Also auf jeden Porträtierten kommen wahrscheinlich 5 oder 6 Absagen, Leute, die halt einfach nicht wollten, ne? Die mich dann wieder nach Hause geschickt haben und mir sagten, komm, geh weg, du, was willst denn du hier?
Okay, also klar, man hat natürlich immer nur die Auswahl von denen, wo es geklappt hat, die, wo es nicht geklappt hat, die fehlen natürlich im Buch, das ist klar, aber die gab's halt auch, das, wie man jetzt hört.
Auf jeden Fall, ja, genau, und vor allem Frauen, ne? Ich habe echt gekämpft, also ich habe jede Frau angesprochen, die mir da über den Weg lief, ich bin sehr froh, dass am Ende noch die Kollegin aus der Fahrschule
Sonne, ja. Genau. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, das steht hier ja bei mir auch auf dem Zettel drauf, es ist halt eine sehr männergeprägtes Welt, oder zumindest das Buch, es ist die einzige Frau, ich habe sie auch geguckt, also ich habe sonst keine gefunden, oder?
Ganz richtig, ja, es ist die einzige Frau und ich habe auch keine Frau nicht reingenommen, die ich noch auf der Festplatte hätte liegen gehabt, ne? Also ja. Frauen sind sozusagen alle reingekommen, und auch das war halt wieder so, ne, das war, glaube ich, tatsächlich das allerletzte Foto, was ich gemacht habe, und ich bin dann irgendwie einmal noch da hoch und runter gelaufen, dachte mir dann, sollst du nochmal reingehen in die Fahrschule, ach ja, komm, Ich frage mal kurz, weil da saßen eben fast nur Frauen an den Schreibtischen und auch da dann wieder der Klassiker so. Ich frage, ob jemand Lust hat auf ein Foto und alle Frauen zeigen auf den einzigen Mann, der da hinten am Rechner sitzt. Ne? Und ich sage auch, Leute, das kann doch nicht sein. Ich brauche eine Frau für die Geschichte. Ich kann nicht nur Männer fotografieren. Das ist doch hier keine, ne? Also, weil das ist natürlich dann auch, wenn du nur Männer hast in so einem Projekt, dann ist es auch gleich wieder so ein Geschlechterthema und das will ich ja eigentlich nicht. Also das ist gar nicht mein Thema. Deswegen und dann meldete sich eben dann doch hier die junge Frau mit dem syrischen Hintergrund, syrisch-norwegisch, glaube ich. Das können wir selber gucken. Ich
glaub, Rascha. Norwegen auf. Genau. Ja, genau. Du schreibst im Klappentext, ja, dass sie in Norwegen aufgewachsen ist.
Genau, und die ist in Norwegen aufgewachsen und selber noch gar nicht so lange in Berlin. Und die sagte jedenfalls sofort, sie ist dabei, sie macht das jetzt. Und dann haben wir uns rausgestellt. Das war dann auch schon relativ frisch, also das war gar nicht mehr so richtig Sommer. Und sie sagt ja auch selber, ne? Also sie ist ja mit ihrem Statement da auch im Buch drin. Es ist halt eine Männerwelt. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, der ich ein gutes Jahr lang im Jemen gelebt habe, wo ich in der Zeit nur vollverschleierte Frauen sah und wo die Geschlechtertrennung halt wirklich zu 100% im Grunde durchgesetzt war. Das ist natürlich auch eine kulturelle Geschichte, ne? Es hat kulturelle Gründe, es ist ein bisschen religiös wahrscheinlich auch. Und insofern kann ich zum einen verstehen, dass da nicht so viele Frauen unterwegs sind, zum anderen aber auch, dass die da arbeiten und Gebäck verkaufen oder Brautkleider oder Gewürze, dass die sich halt auch nicht unbedingt fotografieren lassen wollen.
In welchem Zeitraum hast du die Fotos denn insgesamt oder das ganze Projekt gemacht?
Das Projekt fing im Grunde an Ende 2019. Kurz vor der Pandemie habe ich mich eingeschrieben für ein Seminar an der Ostkreuzschule hier in Berlin. Und bin dann erstmal ausgebremst worden durch Lockdown und Shutdowns und überlege jetzt gerade selber, ich habe halt zwischendurch immer mal wieder fotografiert. Also letztlich lief das ganze Projekt, glaube ich, ein gutes Jahr lang. Wir hatten dann im August, Ende August diesen Jahres, 2021, eine Gruppenausstellung mit dem Seminar hier in Kreuzberg auch. Und das war dann auch der Auslöser für mich, relativ spontan zu sagen, ach komm, ich habe so viel schönes Material und ich fände es schade, wenn jetzt hier so eine so 30 Prints irgendwie so halb noch in der Pandemie irgendwie verschwinden, lass uns das doch irgendwie zwischen zwei Buchdeckel drucken und ein bisschen unter die Leute bringen.
Ah, das ist interessant. Das heißt, die Idee war nicht direkt ein Buch zu machen, sondern das war erstmal nur als Aufgabe für das Seminar, aber nicht daraus direkt auch ein Heft, ein Buch oder irgendein Printprodukt herzustellen.
Nee, genau, das war tatsächlich zunächst mal ein Seminar. Ich mache das ganz gerne ab und zu, dass ich mich dass ich diese Gelegenheiten nutze, ob das jetzt an der Ostkreuzschule ist oder anderswo, sich auszutauschen mit guten Leuten und ein Feedback zu kriegen, ist für mich auch immer so eine Motivation, an einem Projekt auch dran zu bleiben tatsächlich. Also ich hätte wahrscheinlich auch die Sonnenallee, wenn ich das jetzt für mich gemacht hätte, so hätte ich auch wahrscheinlich ein paar Mal schon aufgegeben, ne, zwischendurch. Also Stichwort Corona, Stichwort Zurückweisung und Desinteresse bei den Objekten der Begierde auf der Straße, ne? Also da musst du natürlich dann auch dranbleiben und da ist dann so ein Seminar, wo dann vielleicht in zwei Wochen wieder neues Material erwartet wird, immer ein ganz gutes eine ganz gute Motivation. Jedenfalls, nee, genau, das Buch war dann eine relativ spontane Geschichte. Ich glaube, irgendwie so im späten, so im Frühsommer, habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Habe mir dann bei Betty Fink, die ehemalige Agenturleiterin der Ostkreuz-Agentur, die als Kuratorin arbeitet und Fotoredakteurin gelernt hat, habe ich mich bei ihr so ein bisschen beraten und begleiten lassen. Also die hat auch mich beim Edit, bei der Auswahl der Bilder, hat sie mir sehr hilfreich zur Seite gestanden. Und die meinte, ja, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und habe dann über sie auch noch eine Gestalterin gefunden, auch aus dem Ostkreuz Dunstkreis, Caroline Klemm in Weimar, die das Buch dann gestaltet hat, eben gesetzt hat. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Wochen, ein paar Monaten, haben wir das Buch dann zu Papier gebracht.
Ja, damit hast du schon meine nächste Frage direkt beantwortet. Wie bist du beim Layout vorgegangen? Weil du hast ein unterschiedliches Layout gewendet. Teilweise gehen die Bilder über den Falz drüber hinaus. Manchmal sind sie am Rand, manchmal sind sie mittig, zentral mit einem weißen Rand dann umgeben. Das hast du dann die Gestalterin, die Layouterin machen lassen.
Genau, wir haben die Auswahl getroffen. Haben das dann irgendwie über Miro und PDFs hin und her geschickt. Und es war relativ klar, dass wir ein klares, cleanes, schlichtes Layout haben wollen mit einem Fokus auf die Bilder, da auch nicht viel Ablenkung, abgesehen von so ein paar textlichen Hinweisen, die wir dann ja auch ganz gut versteckt bekommen haben. Und ich habe abgesehen jetzt von Blurb-Bestellungen aus Lightroom raus, ja, was ich privat mache und auch für Privatkunden, habe ich jetzt noch kein Buch gestaltet und bin dann auch ganz gut darin, da loszulassen und zu sagen, ich habe hier Profis, die sich darum kümmern und die das machen. Und war da auch total happy mit, also war da sehr dankbar. Caroline hat dann, während wir mit dem Campingbus durch Slowenien gefahren sind, hat sie das Buch fertig gemacht und hat mir dann nach dem Urlaub, konnte sie dann irgendwie im Grunde schon relativ bald die Videos vom Andruck zeigen, nachdem ich vorher nochmal so ein bisschen Papiersorten, Coverfarbe und solche Geschichten nochmal gesehen hatte. Konnte das dann aber ganz gut eben abgeben auch.
Ja, für alle, die sich interessieren, das Buch ist zu kaufen, kostet 16 Euro, da kann man das schon mal vielleicht direkt zwischendurch sagen. Warum hast du dich für die Größe, du hast es eben gesagt, 19 mal 14 Zentimeter entschieden? Es hätte ja auch, also ich hätte jetzt gesagt, größer wäre auch nicht schlecht gewesen, einfach um den Fotos mehr Platz zu geben.
Ja, das ist immer so eine Abwägung, ne? Also es ist natürlich die Frage, wer wird das kaufen, an wen richtet sich das? Ich hatte schon auch so ein bisschen das arabisch stämmige Publikum im Blick, aber natürlich auch Leute, die sich für die arabische Welt interessieren, für Straßenleben, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, es kratzt ja auch so an diesen Bereichen Street so ein bisschen. Und ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Also wir haben uns tatsächlich dann, vom was das Format angeht, für so ein bisschen stumpferes Format entschieden. Also ich habe die Kleinbildfotos alle dann nochmal aufs Format, ich glaube, 3:4 größtenteils gebracht, so dass man da so ein bisschen weniger lang ist an der langen Kante. Was wollte ich sagen?
Es bleibt bei einem handlichen Format. Also du wolltest dann auch gucken, dass es dann auch vom Preis her so ist, dass auch eine andere Zielgruppe mit erreicht wird.
Ja, genau. Es ist natürlich immer klar, also größer geht immer, aber wir haben natürlich hier auch einen Umfang von 64 Seiten, der, ich finde, das fühlt sich, also für meinen Geschmack fühlt sich das gut an. Ich hatte mir auch vorher einige Sachen angeschaut. Wir haben ja hier auch ein paar wunderbare Buchläden in Berlin, wo man irgendwie durch die Bildbände stöbern kann und da hatte ich tatsächlich so 2, 3 Bände in der Hand, wo ich sagte, ja, das geht genau in die Richtung, das kann ich mir super vorstellen. Auch mit dieser Klappenbroschur, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, da hat das Buch tatsächlich so seine Form gefunden, die mir sehr gut gefällt.
Mir ist aufgefallen, du bist ja eigentlich ein schreibender Journalist und du hast es gerade eben gesagt, du hast so ein paar Texte versteckt. Ich lasse jetzt mal alle, ich lasse es mal offen, wo du sie versteckt hast und wie man die Texte zuordnen kann zu den entsprechenden Fotos. Das war eine bewusste Entscheidung, dass du nur, wie viel sind es denn, 5, 6, 7 Texte in das Buch gebracht hast, dass du gar nicht mehr so viel erläuternde Worte, das kann man glaube ich verraten. Es sind Zitate, du hast einzelne porträtierte Leute quasi zitiert in diesen kurzen Textpassagen, aber du hast keinerlei Erklärungen über die Sonnenallee selber ins Buch hineingebracht.
Ja, das ist richtig, genau. Das ist natürlich auch so eine wahrscheinlich so eine alte Künstlerkrankheit. Ja, wir lassen die Bilder für sich sprechen. Aber mein Anliegen war in der Tat, die Leute selber zu Wort kommen zu lassen. Ich hatte nochmal auch ein bisschen recherchiert und war auf der Suche nach einem literarischen Text, am besten natürlich aus einer arabischen Feder auch oder vielleicht auch von einem Geflüchteten hier. Habe da auch 2, 3 Sachen gefunden, die passen aber alle nicht so richtig. Ich habe auch tolle Musik gefunden, das ist natürlich auch schwierig in einem Buch. Wir haben dann hier von dem syrischen Autor und Heavy-Metal-Musiker Sam Semrik haben wir einen Text bekommen, den ich auf die Postkarte gedruckt habe und reingelegt habe, der auch toll auf Englisch zu der Serie passt, wie ich finde. Aber es war tatsächlich ein Anliegen zu sagen, die Leute auf der Sonnenallee, das Inventar, die kleinen Geschichten, die kleinen Momente, die sprechen jetzt für sich und ich will jetzt gar nicht davon ablenken. Und es ist natürlich eine sehr persönliches Projekt, was nur ich jetzt so machen kann. Das würde jeder andere, hätte das jetzt irgendwie anders gemacht, klar. Das kann man dann ja nachlesen auf der Website oder, ne, also dann haust du halt mal irgendwie kurz meinen Namen in Google rein und so, dann findest du da auch wieder Infos dazu. Aber ich fand jetzt in dem, zwischen diesen Buchdeckeln, da sollen die Leute, die sich da mir ja auch geöffnet haben, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und die da mitgemacht haben, sollen dann auch für sich stehen dürfen, ohne dass man jetzt irgendwas erklären muss, ne, oder sie in irgendeine Schublade packt.
Eine Frage brennt mir noch so auf der Seele, wenn man durch das Buch durchgeht und du gerade eben sagst, die Zielgruppe war ja auch, dass du das arabische Publikum mit erreichen möchtest, dass du das, dass du da versuchst, die Szenen dann auch für die abzubilden. Wie viel Klischee ist denn hier in den Bildern zu sehen? Also ich habe das Gefühl, dass manche Fotos natürlich auch so ein bisschen mit den Assoziationen spielen, die man hat. Also ich habe mich jetzt im Rahmen der Vorbereitung einen Taz-Artikel durchgelesen über die Sonnenallee, wo die Probleme, die du eingangs geschildert hast, auch nochmal erwähnt worden sind, dass da viel Kriminalität ist, dass es da eine hohe Armutsrate gibt, also über 50% der Kinder wohl Sozialhilfeleistungen empfangen, dass das Ganze auch so den Spitznamen Gaza-Streifen hat, mit allem, was dazugehört. Und dann finde ich so Fotos, wo doch ein relativ kräftig dicker, dunkler Mercedes über die Bilder oder über die Sonnenallee fährt, dem Sonnenuntergang entgegen. Ist das Klischee oder ist es einfach Realität und Dokumentation?
Es kratzt natürlich an beidem so ein bisschen, ne? Also ich meine, zunächst mal steckt in jedem Klischee ja auch so ein kleines Körnchen Realität. Irgendwo kommen die ja her. Auf den Mercedes musst du tatsächlich überhaupt nicht lange warten. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, den Leuten da auch durchaus auf Augenhöhe zu begegnen, ne? Und mir ist ja auch klar gewesen immer, die kriegen die Bilder zu sehen, ne? Die sollen sich darin auch wiederfinden. Natürlich ist jetzt nicht bei jedem das Verständnis für halb leer gegessene Falafelteller irgendwie als Stillleben so ausgeprägt. Ne? Also natürlich gibt's dann auch mal irgendwie ein Missverständnis, wo jemand denkt, das ist jetzt hier ein Werbefoto für den Laden oder so. Aber es gab schon auch sehr viel Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Es gab auch eine große Portion Stolz und auch ja, ich habe auch gemerkt, die Leute freuen sich auch, dass da jemand kommt und mit ihnen ins Gespräch kommt und sie halt auch in ihrer Umgebung so zeigt, wie sie da stehen und auch nochmal Details aus ihren Geschäften fotografiert oder halt auch so ein Straßenleben und dann halt auch mal einen Kaffee mit ihnen trinkt oder zusammen irgendwie eine Shisha raucht oder so. Insofern, ja, natürlich, ich glaube, wir alle können uns von Klischees und vorgefertigten Erwartungen jetzt nicht komplett freimachen. Aber in meinen Augen kommt es dann halt so ein bisschen darauf an, was du daraus machst, ne? Und mit welchen Augen du dann auch über so eine Straße gehst. Klar kannst du die ganze Straße auch völlig anders fotografieren. Wie gesagt, geh da an einem grauen Dezembertag runter und es sieht völlig anders aus. Ich habe auch neulich mit einem Buchhändler hier um die Ecke gesprochen, dem ich das Buch vorbeigebracht habe. Der sagte, ja, seine Freundin, die traut sich da auch kaum noch hin. Das ist halt auch so eine Sichtweise, ne? Weil sie denkt, ja, die ganzen Araber, die gucken komisch und pfeifen ja hinterher. Umgekehrt hat natürlich, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie sich das anfühlt, als Frau über die Straße zu laufen und will das auch gar nicht ihr absprechen. Fühle mich da vielleicht auch komisch als außenstehender, weißer, mittelalter Mann. Umgekehrt, wenn ich dann so auf die Leute zugehe und mit denen rede, dann gibt's natürlich ein großes Hallo. Und dann kommt plötzlich diese sprichwörtliche arabische Gastfreundschaft ja auch zum Tragen. Wirst sofort eingeladen. Ich wurde noch nie so oft auf einen Kaffee eingeladen und habe auch noch nie so oft irgendwelche Süßigkeiten aus der Bäckerei mitbekommen. Ne? Das passiert ja wahrscheinlich bei einem bio-deutschen Bäcker auch eher selten, dass dir, wenn du den fotografieren willst, erstmal irgendwie was in die Hand gedrückt wird. Insofern hat das ja auch alles seine zwei Seiten. Und wie gesagt, für mich so als persönliches Projekt war natürlich klar, ich will der Straße auch so ein kleines Denkmal setzen, will zeigen, wie sie jetzt eben im Jahr 2020, 2021 aussieht. Hat sich ja auch schon wieder vieles verändert seitdem. Das ist, zeigt mir auch wieder, dass, wie wichtig so eine Dokumentation ist, so ein dokumentarischer Ansatz. Kann umgekehrt aber natürlich auch nicht jedes Klischee jetzt irgendwie ausblenden. Ne?
Aber das ist das, was ich ja sowieso wichtig finde bei dieser Art von Fotografie, bei dieser Reportage oder Dokumentationsfotografie, dass man jetzt einfach mal den Moment jetzt festhält. Eigentlich müsste man es vor 30 Jahren schon das erste Mal aufnehmen und jetzt im Vergleich setzen, aber da hat es vielleicht keiner so in der Art und Weise fotografiert, um dann die Veränderung noch besser darzustellen. Aber wenn du in 20 Jahren über die Sonnenallee spazierst, wird sich mit Sicherheit einiges verändert haben und man kann dann die Fotos gegeneinander mal vergleichen und schauen. Eine typisch deutsche Frage habe ich aber dann doch noch, ich hatte im Sommer den Sebastian Dorbelli als Fachanwalt für Urheberrecht zu Gast. Wie gehst du denn mit dem Thema um, gerade bei so einem Thema, bei einer anderen Kultur, wo du dann sagst, pass auf, ich möchte dich fotografieren, die sagen, ja, okay, mache ich. In dem Moment, wo du dann, glaube ich, einen dreiseitigen Vertrag rausziehst, ist, glaube ich, das Eis, auch wenn du die Sprache brichst, dann doch wieder vielleicht etwas verhärteter und nicht mehr ganz so leicht, oder?
Siehst du, jetzt hast du mich erwischt. Die Folge mit Dorbelli habe ich natürlich als einzige noch nicht gehört. Aber das beantwortet vielleicht auch die Frage schon so ein bisschen. Nein, ich gehe tatsächlich beim Fotografieren und das ist vielleicht auch ein Fehler, aber ich gehe halt dann doch häufig mit dem Ansatz ran, wo kein Kläger, da kein Richter, beziehungsweise um es noch ein bisschen juristischer zu formulieren, konkludente Einwilligung, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ne, ich fotografiere die Leute, die stellen sich dahin für mich, ich sage denen, was ich machen will. Und wir bewegen uns ja immer noch jetzt auch mit dem Buch in so einem in so einem Rahmen, wo die jetzt nicht am Hauptbahnhof hängen und auch nicht in der Bild-Zeitung auftauchen. Ja. Ich glaube, das wären so zwei Sachen, wo ich tatsächlich Bauchschmerzen mit hätte. Also das, ne, klar, das geht nicht. Aber ich habe denen schon sehr deutlich gemacht, was ich vorhabe und wo die Sachen gezeigt werden. Ich komme jetzt auch zurück auf die Straße, was mich besonders freut, weil ich eben momentan mit Ausstellungen, es ist ja immer noch so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt einfach die Bilder genommen und die in die Läden gehängt wieder teilweise, wo ich auch fotografiert habe und andere auch, so dass jetzt ein Teil der Ausstellung eben auf der Sonderallee verteilt ist und die finden das alle gut, ne? Also da hat jetzt keiner irgendwie ein Problem damit, dass er dann vielleicht doch neben dem fettigen Süßigkeiten oder dem dicken Benz oder dem halb leer gekratzten Teller da irgendwie hängt oder so. Das finden die irgendwie auch alle ganz witzig. Und also um es nochmal kurz zu beantworten, nee, Verträge habe ich jetzt tatsächlich keine.
Nee, finde ich eine sehr gesunde Einstellung, alles gut. Also das finde ich auch gut, dass es so klappt. Und das würde ich jetzt mich dann auch anschließen. Wie ist denn das Feedback auf das Buch? Also du vertreibst das Buch mittlerweile, das heißt, es wird auch in Neukölln wahrscheinlich zu erhalten sein. Das heißt, es wird auch schon das erste Feedback von den Porträtierten schon geben.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, ne? Also es gibt durchaus auch ein paar Leute, die damit jetzt nicht viel anfangen können mit so einer Arbeit. Die finden das ganz gut, dass sie da drin sind, aber mehr auch nicht. Dann gibt's aber auch großes Hallo. Gerade bei den Kolleginnen von der Rascha, die waren alle ganz, ganz begeistert, wollten dann auch alle gleich fotografiert werden. Ja, und neulich hat mir eine Frau auch von der Straße geschrieben, so sweet, da geht mir das Herz auf. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Reaktion, weil es so ein bisschen zeigt, dass dieses Fernweh, das ich für mich da so ein Stück weit gestillt sehe und diese Sehnsucht eben, dass das nicht nur bei mir als Bio-Deutschem funktioniert hier sozusagen, sondern auch bei Leuten, die aus der Ecke kommen, die den Hintergrund haben, die da leben oder gelebt haben und sich da jetzt auch ein bisschen drin wiedererkennen. Und das ist natürlich auch ein schönes Lob dann.
Wie geht's denn weiter? Gibt es weitere Projekte, wo du sagst, das möchte ich nochmal machen, das brennt mir auf der Seele oder das habe ich vielleicht sogar schon angefangen? Gibt's da irgendwas?
Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auf dem Pfad ein bisschen weiter zu machen. Ich habe neulich eine ganz spannende Arbeit gesehen über die russische Community in Berlin und fühlte mich da so ein bisschen inspiriert für eine Reihe über die Jemeniten in Berlin. Da gibt's natürlich auch eine ganze Menge. Ich hatte ja schon auch die Verbindungen der ehemaligen DDR zum damals sozialistischen Südjemen erwähnt. Das ist auf jeden Fall so ein ganz spannender Link. Deswegen gibt es auch sehr viele junge Leute im Jemen, die Deutsch gelernt haben. Es gibt also auch entsprechend einige hier in Deutschland. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir haben hier zwei super gute oder drei mittlerweile sogar jemenitische Restaurants in Berlin. Das wäre schon mal ein schöner Einstiegspunkt in die Recherche. Also auch das irgendwie ein sehr kleines, klar abgegrenztes, nischiges Thema, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann, wenn die vierte Welle vorbei ist und wir alle wieder so ein bisschen unter Leute kommen, mal anzugehen.
Klingt spannend. Also wirklich, wirklich gut. Ich möchte nochmal zusammenfassen, dein Buch ist, du verbessere mich, wenn es falsch ist, bei dir auf der Website zu bestellen für 16 Euro. Ich denke, du wirst auch noch das ein oder andere Exemplar haben. Ich finde, es ist allemal das Geld wert. Das ist ein tolles, tolles Buch. Du hast es gut hingekriegt, Fernweh zu erzeugen. Und so denn die Pandemie es zulässt, bin ich Anfang nächsten Jahres zumindest mal für ein Wochenende in Berlin. Und ich glaube, ich werde mich mal kurz auf die Sonnenallee verirren und mir selber ein Bild machen, wenn die Zeit es denn erlaubt.
Ach, sehr schön. Ja, dann klingel auf jeden Fall durch. Wir sind ja nicht weit weg hier von der Sonnenallee. Und dann zeige ich dir auch noch mal, wo es den beste Hummus der Straße gibt.
Okay, da nehme ich dich beim Wort. Kommen wir zum Ende des Podcasts und dann weißt du als Hörer, was dann immer kommt. Ich stelle immer die Frage nach einer Empfehlung, was dich inspiriert hat vielleicht oder vielleicht ein Fotobuch, was bei dir auf dem Nachttisch liegt, irgendetwas, was dich beschäftigt. Gibt es da auch für dich ein Buch?
Ich habe tatsächlich, also wenn ich nicht gerade durch die Bildbuchhandlungen hier stöbere, was natürlich auch immer eine tolle Inspirationsquelle ist, einfach mal Bücher durchzublättern. Man kann sich ja auch nicht jedes irgendwie gleich nach Hause kaufen. Aber ich habe so ein paar Sachen hier auf der Fensterbank liegen bei mir im Arbeitszimmer. Oft auch aufgeklappt, durch die ich immer mal ganz gerne durchblättere. Das sind natürlich so ein paar Klassiker, eher der August Sander oder die Kontaktbögen von Magnum, natürlich auch immer toll, diese ikonischen Sachen einfach mal auf sich wirken zu lassen und zu schauen, was einem das auch für heute noch bringt. Beides, glaube ich, auch jetzt nur noch antiquarisch zu haben, wenn ich mich nicht täusche. Aber vielleicht so halbwegs aktuell. Ich glaube, das ist jetzt vom letzten Wahlkampf, also nicht von diesem, sondern von dem davor. Andreas Herzau, AM. Hattest du das schon mal in der?
Nee, kenne ich. Das kenne ich nicht.
Auf dem Schirm. Das ist auch. Das finde ich ein ganz toll, eine ganz toll gemachte Serie und auch ein tolles Buch. Das ist Andreas Herzau hat die Angela Merkel ein paar Jahre begleitet, immer mal wieder, vor allem dann eben in diesem 2017er Wahlkampf. Und im Grunde sind das zwei Geschichten. Zum einen versucht es sich einer Frau zu nähern, die eben auf Wahlkampftour ist. Und eben diese ganzen Insignien der Macht um sich rum hat, von der täglich irgendwie tausende Aufnahmen über den Ticker gehen und trotzdem man relativ wenig von ihr erfährt. Und ich finde, der Andreas Herzau hat es geschafft, da ihr also nochmal ganz andere Bilder zu zeigen. Das ist ein hartes Schwarz-Weiß, sehr starke Kontraste, sehr nah dran teilweise. Details aber auch und sehr spannend gemacht. Das ist ein Hochformat und die Seiten sind nicht durchtrennt. Das heißt, du kannst an ganz vielen Stellen die Seite dann so aufklappen und dann entsteht aus dem Hochformat mit der Rückseite der Seite ein Querformat, das zusammenpasst. Okay. Also das ist dann oft ein Bild, das links und rechts in unterschiedliche Informationen hat. Und ich finde, da passt dann auch die Form zum Inhalt wieder, weil er ja eine Frau porträtiert, die jeder zu kennen glaubt, wo trotzdem viel verborgen ist und man aber eben durch neue Perspektiven auch wieder Dinge enthüllt. Also ich finde, es ein sehr spannendes Buch. Und das zeigt einfach, egal wie oft was schon fotografiert worden ist, es gibt immer einen neuen Blick darauf, immer einen frischen Blick und das finde ich sehr ermutigend. Denn auch auf der Sonderallee war ich ja nicht der Erste. Ne?
Klar, jeder hat seine eigene Sichtweise und arbeitet ein Thema für sich da nochmal ganz persönlich auf. Aber ist ein schöner Buchtipp, muss ich sagen, kannte ich noch nicht, werde ich mir aber auf jeden Fall angucken. Klaus, vielen Dank für dieses Gespräch, vor allem für deine Sichtweise der Sonnenallee. Mir macht das immer Freude, mich mit so einem Buch hinzusetzen, mich dann auch nochmal ein bisschen einzulesen, was denn da eigentlich los ist, weil ja, der Name sagte mir was, aber wenn man dann sich so ein bisschen in die Tiefe begibt, dann lernt man da auch schon ganz viele Geschichten und dann kann man deine Bilder ganz schön einordnen. Und wie gesagt, es macht Lust auf mehr und ich freue mich da irgendwann mal drüber zu spazieren. Hoffentlich, wenn das Wetter mitspielt, auch bei der Sonne. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und hier im Podcast zu Gast war.
Ja, vielen Dank, Thomas. War mir eine große Freude und Ehre und ich freue mich auf unsere Verabredung beim Verlag. Nein, Hummus hatten wir gesagt. Ne?
Ich esse alles.
Prima, bis bald. Danke. Ciao.
Das war das Gespräch mit Klaus Heimach. Alle Informationen über ihn, über sein Buch Sonnenallee, über seine Empfehlungen findet ihr wie gehabt unter www.fotobuch-ecke.de. Wenn es euch gefallen hat, freut es mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst wo hinterlasst, einen Kommentar auf der Website. Das alles freut mich immer sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.